Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Nach der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz ist vor der Friedenskonferenz, was die erstere diese Woche in Berlin gebracht hat und welche Erwartungen die Ukrainerinnen und Ukrainer an die Friedenskonferenz in der Schweiz haben, all das besprechen wir hier gleich. Außerdem blicken wir in die Türkei. Kein anderes Land in Europa sperrt so viele seiner Bürger in Gefängnisse. Und dann gehen wir auf Wohnungssuche in Irland. So viel schon mal jetzt, es wird extrem schwierig. Die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz diese Woche in Berlin. Sie war dezidiert nicht als Geberkonferenz gedacht. Am Ende standen deshalb auch keine Milliardenzusagen für die Ukraine. Was also bleibt, außer einiger großer Reden? Auf der Bilanzliste stehen die so wichtigen Kredite für kleine ukrainische Unternehmen, Vereinbarungen zwischen Firmen und der ukrainischen Regierung, aber auch neue Städtepartnerschaften und eine Ausbildungsinitiative. Es wurde also viel genetzwerkt auf dem Berliner Messegelände. Ab morgen steht dann der nächste internationale Großtermin an, die Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz. Wie das Ganze in der Ukraine selbst aufgefasst wird, das habe ich mit dem Kiewer Journalisten Ivan Haivanovic besprochen. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie die etwas unkonkreten Ergebnisse der Wiederaufbaukonferenz in Berlin angekommen sind.
Generell ist die gesamte letzte politische Woche für die Ukraine sehr wichtig. Angefangen mit Ergebnissen von Wahlen zum Europäischen Parlament bis hin zum vorstehenden Friedensgipfel in der Schweiz. Und in diesem Komplex ist wieder auf Baukonferenz ein bisschen die Aufmerksamkeit zerstreut wurde, aber natürlich war das auch ein wichtiges Ereignis für die Ukraine. Insbesondere fällt ein, dass bei dieser Wiederaufbaukonferenz auch die Rede von Luftverteidigungskapazitäten der Ukraine zu unterstützen, zu stärken, die Rede war.
Das ist ja auch gestern nochmal Thema gewesen in Apulien. Schauen wir nochmal auf die Konferenz selber. Da sind mehr als 100 Vereinbarungen geschlossen worden. Gibt es da irgendwas, was für Sie da besonders heraussticht?
Aus dem, was ich gesehen habe, ich habe natürlich nicht die ganze Liste gesehen, aber was ich gesehen habe, fällt auf, dass der Löwenanteil der Vereinbarungen nicht die Beteiligung privater, sondern öffentlicher Mittel beinhaltet. Sei es das Energieunterstützungspaket, das Fachkräfteumschulungsprogramm oder Garantie- und Zuschussvereinbarungen. Und meinem Eindruck nach, es fehlen private Investitionsmittel für den Wiederaufbau. Und das steht wieder in einem Zusammenhang mit Luftverteidigung, mit Waffenlieferungen für die Ukraine.
Gibt es eigentlich schon jetzt deutsche, europäische Unternehmen, die in der Ukraine präsent sind? Wie nehmen Sie das wahr in Kiew?
Ja, es gibt zwar nicht viele. Es ist zum Beispiel vom Bau des Rheinmetallwerks in der Ukraine bekannt. Ja, aber das ist auch wieder ein Militärkonzern, ein Waffenkonzern, Waffenhersteller. Aber vor kurzem gerade wurde Bau eines Windparks in der Region Odessa angekündigt. Und das wird ein deutsches Unternehmen Notus Energy bauen. Das sind private Investitionen, aber viel mehr investieren die ukrainischen Unternehmen, zum Beispiel nur DETEC, das ist der größte ukrainische Energieunternehmen, das auch mehrere Wärmekraftwerke betreibt, die eigentlich zum 80-90% zerstört worden waren. Und deshalb müssen alle Gespräche über die Wiederherstellung und den Wiederaufbau der Ukraine eine militärische Komponente beinhalten, die Fähigkeit der Ukraine, die wiederherstellten Objekte zu schützen, und das heißt die Lieferung von Waffen an die Ukraine.
In Berlin wurde ja auch immer wieder die Frage aufgeworfen, macht Wiederaufbau Sinn, während Russland tagtäglich Terrorangriffe auf Energie, auf zivile Infrastruktur fährt. Stellt sich diese Frage so bei Ihnen auch? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Doch. Ich halte es auch für völlig logisch, richtig und sinnvoll, zerstörte Objekte wieder aufzubauen, erst nachdem ihre Sicherheit gewährleistet werden kann. Eine andere Sache ist aber, dass es in manchen Fällen einfach keine Alternative gibt. Zum Beispiel müssen die Energieanlagen trotz der Gefahr einer erneuten Beschädigung repariert werden, weil in anderem Fall frieren wir im Winter. Deswegen wäre es natürlich besser und auch mir lieber, die Infrastruktur nach dem Krieg wieder zu bauen. Aber das muss auch jetzt getan werden, zumindest in kritischen Bereichen.
Ab morgen kommen Staats- und Regierungschefs in der Schweiz zum Friedensgipfel zusammen. Dass man dort dem Frieden wirklich näher kommt, davon geht ja hier niemand aus. Welche Erwartungen haben die ukrainischen Bürger an dieses Treffen, an diese Konferenz?
Natürlich erwarten wir nicht sofort Frieden und es wurde nicht erwartet, aber man rechnete damit, dass es viel einfacher sein würde, die Länder der Welt zu einer konsolidierten Position zusammenzubringen. Eigentlich, es ist immer noch nicht ganz viel unentschieden und nicht bekannt, sogar die genaue Zahl der teilnehmenden Länder an diesem Friedensgipfel. Es wurde gehofft, dass Gipfel zeigt, fast die ganze Welt sei für die Ukraine. Die Situation, dass es immer wieder jemanden zu überzeugen muss, sehr enttäuschend ist. Aber das zeigt wieder, dass viele Länder sich bei Entwicklung ihrer Position nicht nur für Gerechtigkeitsvorstellungen oder internationalem Recht leiten lassen, sondern auch von ihren eigenen Interessen und pragmatischen Berechnungen. Deswegen immer noch auch, glaube ich, bis letzte Stunde wird gekämpft um die Länder, die an dem Gipfel teilnehmen werden. Und es gab schon manche, die in letzten Tagen abgesagt haben.
Was würde denn bei Ihnen in der Ukraine als Erfolg gelten? Also, dass möglichst viele Länder des globalen Südens für den Friedensplan der Ukraine gewonnen werden?
Ja und nein. In der aktuellen Situation könnte man als ein Erfolg betrachten, wenn genügend Länder teilnehmen. Ja, es wurde 160 Einladungen versendet und jetzt bis zu 100 Länder kommen. Ob 80 oder mehr, wissen wir immer noch nicht genau. Erfolg wird, wenn das Kommuniqué des Gipfels nicht nur sich auf drei Punkte einschränken wird, nämlich nukleare Sicherheit, Ernährungssicherheit und Freilassung von Gefangenen und Deportierten, sondern auch die anderen wichtigen Punkte des Friedensplans beinhaltet wird, nämlich die Unverletzlichkeit der Grenzen und die Notwendigkeit, die Truppen des Aggressors über die Grenze der Ukraine hinaus zurückzuziehen. Diese Punkte dürfen einfach nicht diskutiert werden.
Der wichtigste Unterstützer Russlands, China, ist nicht auf der Konferenz, aber auch Staaten eben wie Brasilien, Südamerika, die sich zumindest nicht gegen Russland gestellt haben, auch von billiger russischer Energie profitieren. Wie wird das in der Ukraine gewertet bei den Bürgern?
Ja, Südamerika, Afrika, viele asiatische Länder sind eben die Regionen, die am meisten auf Russland zurückblicken oder nach China. Und es tut leid, dass China leider tatsächlich Russland unterstützt. Also die chinesische Neutralität und alternative Friedensplan eigentlich sieht eher das Einfrieren des Konflikts, des Krieges und nicht die Lösung. Und ganz zu schweigen über die Wiederherstellung des Friedens und der Gerechtigkeit.
Mit welchen Erwartungen blicken die Ukrainerinnen und Ukrainer auf die Friedenskonferenz in der Schweiz? Darüber habe ich mit dem Kiewer Journalisten Ivan Havajmanowitsch gesprochen. Kein anderes Land in Europa sperrt so viele seiner Bürger weg wie die Türkei. 350.000 Menschen sitzen nach einer neuen Erhebung des Europarates dort in Gefängnissen. Nur mal zum Vergleich, auf Platz 2 in dieser Statistik kommt Großbritannien mit in Anführungsstrichen nur 90.000 Inhaftierten. Ja, und wer jetzt vermutet, dass der türkische Autokrat Erdogan da vor allem seine politischen Gegner wegsperren lässt, das stimmt nur bedingt. Die meisten sitzen wegen Drogendelikten ein, dann folgen Diebstahl und Raubüberfälle. Erst danach kommen die politischen Häftlinge. So oder so ist aber für den Europarat klar, die Haftgründe, die Verurteilungen, die sind oft einfach nur willkürlich und die Gefängnisse zu voll. Tina Fuchs berichtet aus Istanbul.
Dieser Tage ging es wieder einmal ganz schnell. Der Bürgermeister der kleinen Stadt Hakkari im Südosten der Türkei wurde abgesetzt, gefangen genommen und nach 2 Tagen zu einer fast 20-jährigen Haft verurteilt. Emma Sinclair von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in der Türkei. Dies ist ein Muster für die willkürliche Inhaftierung und Verurteilung pro-kurdischer Politiker. Es gilt aber auch für Verteidiger von Menschenrechten, Journalisten oder ganz normalen Menschen, die sich in den sozialen Netzwerken äußern. Das führt dazu, dass die Anzahl der Gefangenen ansteigt durch Menschen, die nach unserer Ansicht willkürlich verhaftet werden. Wenn es dann zu einer Verurteilung kommt, wie im Fall des pro-kurdischen Bürgermeisters von Hakkari, dann häufig wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Die Statistik des Europarats führt 23.125 solcher Fälle in der Türkei an. Das sind 7% der Strafdelikte des Landes. Der weitaus größte Teil der Verurteilungen geht auf Delikte in Zusammenhang mit Drogen zurück. Sie machen fast 35% aus, gefolgt von Diebstahl und Überfällen mit Körperverletzung. Die Organisation Zivilgesellschaft im Gefängnissystem in Istanbul, kurz CISST, führt den Anstieg der Inhaftierten auch auf ein neueres Vollstreckungsgesetz zurück. Dort sollen sogenannte Beobachtungsräte über die frühzeitige Entlassung von Inhaftierten entscheiden, aufgrund von Wohlverhalten. Nach Ansicht von CISST passiert häufig aber das Gegenteil. Die Beobachtungsräte verlängerten die eigentliche Haftdauer, so Rechtsberaterin Berivan Korut. Dieser Beobachtungsrat trifft damit eine juristische Entscheidung. Dabei sind in dem Gremium keine Personen, die juristisch qualifiziert und befugt sind, solche Entscheidungen überhaupt zu fällen. Das habe mit zu dem eklatanten Anstieg bei den inhaftierten Zahlen beigetragen. Auch Menschenrechtsanwälte bestätigen dem ARD-Studio Istanbul, dass sich die Beschwerden über dieses Verfahren bei ihnen häuften. Die Türkei bemüht sich seit längerem, ihr Justizvollzugssystem zu modernisieren. Derzeit gibt es rund 400 Haftanstalten. Ein Großteil der alten wurde in den letzten Jahren geschlossen, dafür seit 2006 zwischen 10 und 30 neue errichtet. Jedes Jahr. Vor wenigen Wochen unterstrich der türkische Justizminister Yilmaz Tunç den Erfolg der Reform. Sie hätten im Strafvollzug eine Struktur gebracht, die internationale Standards und der Menschenwürde entspreche. Neue Strafvollzugsanstalten seien geschaffen, die den humanitären Bedürfnissen gerecht würden und Bildungsaktivitäten ermöglichten. Neue Gefängnisse ändern an alten, umstrittenen Fällen allerdings nichts, meint Emma Sinclair und erinnert an prominente Gefangene wie den bekannten Menschenrechtsverteidiger Osman Kavala und den kurdischen Politiker Selahattin Demirtas, die seit mehr als 6 bzw. 7 Jahren in Gefangenschaft leben. Diese Kategorie Gefangener zeigt, dass Inhaftierungen in der Türkei für politische Ziele eingesetzt werden, um Oppositionelle zum Schweigen zu bringen und solche, die als Kritiker der türkischen Regierung angesehen werden. Die beiden sitzen in Hochsicherheitsgefängnissen in der Türkei. Die Bundesregierung und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangen seit längerem ihre sofortige Freilassung.
Kein anderes europäisches Land inhaftiert so viele Menschen wie die Türkei. Tina Fuchs berichtete aus Istanbul. Wohnen ist in den deutschen, aber auch in vielen anderen europäischen Metropolen schon seit Jahren die soziale Frage überhaupt. Was aber in Deutschland, Frankreich oder Spanien vor allem die beliebten Großstädte betrifft, das ist in Irland ein landesweites Problem, da ist selbst die Provinz teuer. Eine hohe Nachfrage trifft auf zu wenig Neubau in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Die Folgen, die sind auch von hier bekannt, die Mieten und die Hauspreise explodieren. David Ehl und Katharina Peetz haben in Irland recherchiert, wie Auswege aus dieser Wohnungskrise aussehen könnten.
Das hier ist die beliebteste der zwei Zimmerhütten, wegen der großen Wohnküche und der Sitzecke. Martina Skowronska führt routiniert durch die gut 50 Quadratmeter große Holzhütte. Die Verkäuferin von My Cabin zeigt im Ausstellungsraum in Cove, einer kleinen Hafenstadt im Süden Irlands, was besonders für jüngere Irinnen und Iren derzeit eine der wenigen Lösungen für ihr Wohnproblem ist. In wenigen Tagen kann eine Cabin zum Beispiel im Garten der Eltern aufgebaut werden. Die Kosten von rund 65.000 Euro sind für viele junge Erwachsene immer noch bezahlbar, die regulären Hauspreise und Mieten sind es oft überhaupt nicht mehr. Rund 250.000 Wohnungen fehlen derzeit in Irland. Im 5-Millionen-Einwohner-Land herrscht eine massive Wohnraumkrise. Kieran McQuinn vom Economic and Social Research Institute in Dublin erklärt die Gründe dafür.
That's all in the context of our financial sector.
Das steht immer noch im Zusammenhang mit der Finanzkrise, unter der der Bausektor sehr gelitten hat. Auch wenn die Finanzkrise jetzt 15, 16 Jahre her ist, wirkt sie sich immer noch negativ auf den Wohnungsmarkt aus.
Das irische Wirtschaftswachstum und der Zuzug von Menschen habe den Bedarf nach Wohnraum noch deutlich erhöht. Doch in den letzten 10 Jahren sei nicht im erforderlichen Maße gebaut worden.
The difficulty is that we've let it build up for quite some time now.
Das Problem hat sich jetzt seit einiger Zeit aufgestaut und deshalb ist es nun so akut. Wir brauchen in den nächsten Jahren massive Investitionen aus öffentlicher Hand, um die Krise wirklich in den Griff zu bekommen. Das kennen wir auch aus anderen europäischen Ländern. Es gibt immer weniger staatliche Förderung. Das führt dazu, dass es immer weniger bezahlbaren sozialen Wohnraum gibt und stattdessen steigende Wohnungspreise.
Ende 2023 lagen 30% der neu abgeschlossenen Mietverträge in Irland bei mehr als 2.000 Euro im Monat. In der Hauptstadt Dublin ist sogar die Hälfte der Mieten höher. Hinzu kommt, Irland ist traditionell ein Eigentümerland. Der Mieterschutz ist schwach ausgeprägt. Mieten ist daher häufig mit großen Unsicherheiten verbunden. Das kennt auch Mick Finn, unabhängiger Abgeordneter im Stadtrat von Cork.
I suppose the main issue in Cork is that you have lots of families who are renting.
Eines der Hauptprobleme hier ist, dass Familien teilweise nach vielen Jahren ihre Wohnung verlieren, weil der Vermieter verkauft. Dann sind sie plötzlich obdachlos. Wir haben viele junge Familien mit Kindern, die in Provisorien wie Pensionen oder Hotels leben müssen, weil sie keine Wohnung finden.
Laut offiziellen Zahlen sind in Irland derzeit mehr als 14.000 Menschen obdachlos, darunter mehr als 4.000 Kinder. Die konservative Regierung unter dem neuen Premierminister Simon Harris hat versprochen, in den nächsten knapp 6 Jahren 250.000 neue Wohnungen zu bauen. Im Stadtzentrum von Cork steht ein kleiner Durchbruch bevor. Nach 7 Jahren Bauzeit und vielen Verzögerungen ist ein Sozialbauprojekt in der Barrack Street fast fertig. Stadtrat Mick Finn.
Das ist ein zurzeit ziemlich einzigartiges Projekt in Cork. Wir beseitigen damit einerseits Leerstand in einer eigentlich belebten Straße und es entstehen 32 dringend benötigte neue Sozialwohnungen.
Die Wartezeit auf der Liste für Sozialwohnungen liegt in Cork derzeit bei rund 10 Jahren. Im Sommer sollen die neuen Mieterinnen und Mieter in der Barrack Street einziehen können.
Die Wohnungskrise in Irland vertiefen wir morgen in der Sendung Gesichter Europas ab 11.05 Uhr und zum Nachhören in der Deutschlandfunk-App. Zwei Zimmer, Küche, arm haben wir die Sendung genannt. Und das war Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.